Hi, hier ist Marina Besorgser, dir ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung, did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte, wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt, how did you do it? Alles begann im Kinderzimmer in Berlin-Kreuzberg, wo sich Sübi mit Wimpern ihr Taschengeld verdiente. Es folgten Jahre als Kosmetikerin, in denen sie nicht nur alles über Skincare und Inhaltsstoffe lernte, sondern auch die Geschichten ihrer Kundinnen sammelte. Geschichten, die erzählt werden müssen, um andere junge Frauen zu warnen. Heute ist sie eine feste Größe als Skincare-Creatorin und teilt seit 2022 wöchentlich echte Horror-Stories über toxische Beziehungen direkt aus ihrer Community. Ich habe seit 2022 das große Vergnügen, ihre Managerin sein zu dürfen und bewundere ihre Energie, ihre Leidenschaft und Authentizität. Doch wie geht sie mit Druck um? Und wie hat sie es von ein paar hundert auf fast 350.000 Follower auf TikTok und Instagram geschafft? Skincare und Bedtime Stories Queen Sübi, how did you do it? Willkommen in meinem Podcast.
Ich bin so schockiert. Machst du das für alle, die hier sind? So eine richtig schöne Zusammenfassung?
Ja.
Es war gerade richtig erfrischend. Lange nicht mehr drüber nachgedacht. Stimmt, es hat wirklich im Kinderzimmer angefangen.
Ja, krass. Aber ich weiß sehr viel über dich.
Ja, das stimmt.
Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der die Bedtime-Stories nicht kennt oder nicht auf TikTok unterwegs ist. Bitte stell dich doch mal kurz für die vor.
Das mache ich doch mal gerne. So, hi Leute, ich bin Sübi, 30 Jahre jung, knackig und ich bin Kreuzbergerin. Und immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, sagen die mal, oh, woher kommst du, aus Berlin? Ja, aber zugezogen oder echte Berlinerin? Und ja, ich bin tatsächlich eine echte, waschechte, geborene Kreuzberg-Berlinerin. Und ja, ich war eigentlich immer fleißig in der Schule. Irgendwann war ich aber so, nee, das langweilt mich alles. Ich will irgendwie Richtung Beauty, ich habe da Lust drauf. Obwohl ich selber gar nicht so schickimicki und auf alles achtend bin, aber ich liebe das einfach, es macht so Spaß. Also bin ich irgendwie in Richtung Kosmetik gerutscht, habe da irgendwie auch ganz viel Spaß und Anschluss gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal ein bisschen Wimpern. Plötzlich fangen an, die Leute mir irgendwelche Stories aufzutischen. Aber nicht so, ja, ich habe Streit mit meiner Freundin, sondern so, ich weiß, mein Mann betrügt mich. Ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich ihn entlarve und tralala. Also wirklich brutale Geschichten. Und einmal hatte ich tatsächlich dann die Affäre bei mir und die Ehefrau. Hab das irgendwie herausgefunden und dann war so, okay, es reicht jetzt. Ich bin zu sehr involviert, ich muss es irgendwie nach außen tragen. Und so entstehen dann plötzlich die Bedtime-Stories, die ich auch auf Social Media dann angefangen habe zu teilen. Parallel meine Skincare-Routine und Leuten noch beigebracht habe, wie optimierst du deine Skincare? Was braucht deine Haut wirklich? Das war so eine coole, girly, big, sissy Fusion. Und seitdem mache ich das, findet voll viel Anschluss. Und irgendwann hat die Community angefangen, ey, ich habe auch eine Story für dich. Ich habe hier auch noch eine Story. Und so, das war so der Startschuss für die Bedtime-Stories. Und ich liebe es.
Es ist einfach so krass. In diesem Podcast geht es ja auch so darum, zu fragen, how did you do it? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Und natürlich ist es etwas merkwürdiger, mein eigenes Talent danach zu fragen. Aber ich finde, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht nur die Frage an dich, how did you do it? Sondern auch das Danke, mal hier vor allen Menschen auszusprechen. Denn I did something, weil du es möglich gemacht hast. Und zwar, du hast mir quasi den zweiten Teil meiner Karriere ermöglicht, einen zweiten Frühling, wie ich es so gerne sage, in dem wir uns kennengelernt haben. Und ich würde kurz mal in den Rewind gehen für Menschen da draußen, die es nicht wissen. Ich bin zu dir gekommen, um mir die Wimpern machen zu lassen. Und du hattest sofort so eine Energie. Du warst sofort da. Du warst wie so ein Star. Und ich dachte so, boah, die hat echt so viel Energie. Die ist ein richtiges Powerbällchen. Und dann haben wir uns immer wieder so unterhalten über Themen, während, weil man liegt ja da auch so 3 Stunden gefühlt und lässt sich die Wimpern machen. Und dann hast du mir irgendwann angefangen zu erzählen, dass du auch bei TikTok und Instagram und auch bei YouTube so ein bisschen was machst, weil du Ahnung hattest von Inhaltsstoffen, weil du Ahnung von Skincare hattest, weil du aber auch das Gefühl hattest, dass es niemanden wie dich in der Industrie gab, der über bestimmte Themen gesprochen hat, auch Themen wie Gesichtsbehaarung oder andere Themen. Zum Beispiel, es war damals noch nicht Trend, so offen über Akne zu sprechen und was man gegen Akne machen kann und auch Aknenarben. Es war halt nicht sexy, ne? Damals war alles noch so ein bisschen so gefiltert und Beauty und so. Und darüber haben wir dann ganz viel gesprochen. Und dann kamen auch die ersten Aufträge und du warst echt überfordert, dass Leute mit dir arbeiten, dass Brands mit dir arbeiten wollten. Gib uns doch mal so einen Einblick in diese Momente, wo du dir selber gesagt hast oder warum du gesagt hast, ich muss mein Wissen teilen mit der Welt, weil es vielleicht niemanden gibt wie mich.
Also erst einmal, du sagst so, oh, Sibi ist da und da voll die Attitude. Ey, ich war so aufgeregt, bevor du gekommen bist in den Laden, weißt du das?
Warum?
Ich weiß nicht, ob ich es dir je gesagt habe. Erstmal riesen Dankeschön an dich, weil okay, zweiter Frühling, schön. Aber du warst die Bereicherung. Also für mein Business, aber auch als Mensch, was so Mindset, ja, Gedankengänge und Erwachsenwerden angeht, hast du mich extrem bereichert. Deswegen erstmal riesen Dankeschön an dich. Das ist schon mal die Nummer eins. Nummer zwei, ich war voll aufgeregt, bevor du gekommen bist.
Das hast du mir nie erzählt.
Ja, man muss wissen, bei mir kam ja es kamen ja super viele Kundinnen rein, also die ganze Zeit. Ne? Ich war ja immer in Kontakt mit Leuten und irgendwann merkst du halt, ich will nicht sagen, du bist ein Clown, aber du musst auch ein bisschen funktionieren, ne? Und so, du bist immer so, oh, du musst, keiner geht zu einer Kosmetikerin, die schlecht drauf ist, kein Bock, egal wie gut die ist, ne? Wenn die Sympathie nicht da ist, hast du keinen Bock hinzugehen.
100%, ja.
So. Und eine gute Freundin von uns damals meinte halt, ey, ich, Marina, und die ist voll cool und die will auch unbedingt Wimpern machen und so. Und Marina, und ich habe damals mit ihr angefangen, so die ersten YouTube-Videos zu filmen, weil, um kurz zurück aufs Thema zurückzukommen, es gab ein, zwei Creator, die über Skincare geredet haben in Deutschland, aber es war sehr, sehr medizinisch, fachlich und weißt du, als Normalo, du willst wissen, was gut für deine ölige Haut ist, dann redet jemand über Niacinamid und du denkst dir, was ist das? Kein Bock, ich schalt ab.
Voll.
Also wollte ich eine Möglichkeit kreieren, das für alle zugänglich zu machen. Ich will nicht sagen für Dummies, aber so easy und so, wie es mir meine Freundin jetzt erklären würde.
Ja,
so.
Mir hat das geholfen. Ich hatte vorher gar keine Ahnung,
voll,
dass ich auf Inhaltsstoffe achten muss oder dass es eine Routine gibt.
Wer hat denn je bei DM die Flasche umgedreht und auf das Kleingeschriebene geachtet?
Voll. Ich wusste, okay, parfümfrei muss es sein oder bestimmte, kein Alkohol oder so, aber ich hatte gar keine Ahnung, was braucht reife Haut, habe ich überhaupt trockene Haut, was braucht trockene Haut? Und wie du schon sagst, es gab bestimmt auch bei YouTube oder so, dass du Tutorials angucken konntest, aber du hattest immer das Gefühl, ich verstehe kein Wort.
Es war auch immer so, hast du ölige Haut benutzt, das? Ja, aber warum?
Mhm.
Besitze ich irgendwann die Fähigkeit, selber in die Drogeriemärkte oder zu, was weiß ich, Douglas, Sephora zu gehen und selber zu entscheiden, was ich brauche? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so dieses, jemand sagt dir einfach, nimm das. Ja, aber warum soll ich das nehmen? Welcher Inhaltsstoff wirkt wirklich für mich? Was braucht meine Haut wirklich? Oder kaufe ich jetzt blind einfach nur trendy Products oder so? Das macht schon einen großen Unterschied.
Voll.
Und es ging mir halt vor allem darum, zum einen, ich habe dann irgendwann halt auch so Facials angeboten, ne? So ein Hydra-Facial und dann, keine Ahnung, Ausreinigung, Microneedling, coole Produkte. Und die Leute haben halt gesagt, ey Sübi, was muss ich jetzt im Anschluss benutzen? Und ich habe damals keine irgendwie Ware gehabt, die ich verkaufe. Ich wollte mich auch nicht festsetzen an irgendeine Brand und sagen, ja, kauf jetzt einfach, kauf. Sondern ich war so, ey, was magst du denn? So, ne? Es gibt Leute, ich meine, parfümfrei ist ein Begriff, aber manche sagen, ey, ich liebe Parfümierung, ich will das, ich habe keine sensible Haut, es ist mir egal, wie meine Haut reagiert, ich will, dass es riecht. So, und jeder ist da so ein bisschen individuell, deswegen habe ich gesagt, guck mal, ich erklär's dir. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich erklär's jedem on repeat. Also dachte ich, gründe ich jetzt mal irgendwie so eine Plattform, wo ich mein Wissen teile und ich kann den Leuten sagen, ey, geh doch einfach auf meine Instagram-Page, da erkläre ich dir alles Step by Step. Das war so der Startschuss.
Und wahrscheinlich hast du damit gar nicht gerechnet, dass dann Marken auf dich zukommen werden, sagen werden, ey, wir finden es total toll, was du für ein Wissen weitergibst. Mhm. Wir haben die Produkte, die es in der Apotheke gibt oder in der Drogerie. Magst du mit uns zusammenarbeiten? Und also es gibt so eine Anekdote, die du mir vor kurzem auch nochmal erzählt hast, wie du nachts Videos gedreht hast, mehrere Versionen und so.
Ah, das war krass.
Genau, also ich habe so das Gefühl, ne, du bist immer noch super dankbar und demütig. Das macht wahrscheinlich auch dein Erfolg aus und darüber können wir gleich auch sprechen. Aber ich finde es so toll zu hören, wie du darauf reagiert hast, so die ersten Male. Magst du das mal kurz teilen mit den Leuten?
Ich weiß noch, die erste Brand war CeraVe oder La Roche-Posay. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube La Roche-Posay.
Ich glaube auch La Roche-Posay. Die damals so, ne, das war der Sunscreen, dieser UV, den du dann shakest, der so klack, klack, klack macht, ne? Antelius. Und die waren, oh, das ist so ein geiler Sonnenschutz. Und ich habe dann so Videos gedreht mit Do's and Don'ts und wie trägst du deinen Sonnenschutz auf, was ist die richtige Menge. Und die Leute waren, ey, krass. Ich wusste gar nicht, dass ich viel zu wenig auftrage. Oh mein Gott, Faltenvorbeugung. Und dann flattert so eine E-Mail rein. Und in der E-Mail steht halt drin, hey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Jetzt stell dir vor, du hast da so eine Page gegründet, wo du mit Leuten dein Wissen teilst. Und dann die Marke, die du sowieso empfiehlst, sagt zu dir, hey Sübi, wir wertschätzen das voll und magst du Produkte zugeschickt kriegen und guck mal, wir haben einen neuen Sonnenschutz, magst du es den Leuten erklären? Und wir würden gern irgendwie, weiß ich nicht, die Rechte und wie machen wir das? Und du merkst, okay, krass, das ist jetzt sehr vertraglich so. Es ist nicht, hey, ich schick mir Produkte zu, sondern es wird irgendwie, muss ich da was unterschreiben? Und das sprengt ein bisschen den Rahmen, weil ich weiß gar nicht, darf ich das jetzt unterschreiben? Ist das gut, wenn ich das, wie läuft das ab? Und dann sitzt da so eine Marina oder liegt vor mir auf der Liege und ich beklebe gerade ihre Wimpern so und ich sag so, du kennst dich doch mit Verträgen aus oder du machst doch sowas beruflich, Management und so, ne? Ich war aufgeregt, weil erstmal, wer bin ich, dass ich sie frage? Zweitens, ich weiß gar nicht, ob sie mich mag auch.
Ich habe mich voll reingesneakt in dein Business. Lüg nicht. Ich habe zu dir gesagt, ich muss mit dir arbeiten, lass das mich machen.
Ich war so, guck mal, ich gebe deine Wimpern, aber kannst du bitte diesen Vertrag einmal anschauen? So. Und dann, keine Ahnung, dann ging's ab, ne? Also ja. Marina, du warst schon. Leute, es da draußen herrschen Stories von Creatern mit Management, die von A bis Z verarscht werden. Zu wissen, man ist in guten Händen, weil heutzutage ist leider auch jeder zweite Manager, man ist in guten Händen. Jemand macht das seit, keine Ahnung, 20 Jahren, hat schon Artists und junge Leute gemanagt. Sagt nicht so, zeig mal, wie viel Geld du hast, lohnt sich nicht für mich, sondern sagt, ey, weißt du was, Süße, mach dir mal gar keinen Kopf, ich mach das, komm, zeig mal die Mail. Sie hat mich so gestreichelt. Für mich war das so, es war geil. Ich liebe es, ich liebe den Tag, ganz toll. Deswegen danke.
Ey, danke dir und es war so witzig, weil natürlich, also ich komme aus dem Deutschrap, ich komme aus der Musik und dann denke ich so, die ist so toll, die macht das so gut. Ich finde Skincare und Make-up und so, ich finde das auch mega interessant, aber wie funktioniert diese Branche eigentlich? Alleine der Mut, dass du auch zugelassen hast, dass so ein Newbie in der Welt dein Management macht. Also es war entweder super naiv oder du hast einfach das manifestiert, dass wir es schaffen, aber irgendwie
haben wir es hinbekommen.
Ich glaube, was bei dir, was wir auch sehr früh erkannt haben, war die Langfristigkeit deiner Karriere. Dass du halt kein Momentum sein wolltest, sondern dass du Wünsche und Visionen hattest.
Voll.
Und apropos Wünsche und Visionen, dann kam irgendwann der Moment, und darüber müssen wir heute mal sprechen, weil du hast das, glaube ich, schon mal in einem Video erzählt, aber ich finde es so interessant. Ich weiß noch, du hast mich angerufen und zu mir gesagt, ey, du weißt nicht, was passiert ist. Die Affäre war hier, dann war die da und so. Und für mich war das so ein bisschen, ich bin immer gekommen, habe mir die Wimpern machen lassen, aber ich war immer so, was ist wieder passiert? So.
Leute, ihr müsst verstehen, dieses Zimmer war skandalös. Ja. Es waren 14 Quadratmeter, da hat wirklich eine Liege reingepasst und da war vielleicht noch ein Stuhl in der Ecke, wo du so deine Sachen drauf hinklatschen konntest. Dieses Zimmer hätte, glaube ich, dreimal am Tag ausgeräuchert werden müssen. Weil du, weißt du, du lässt diese, oh, mein Mann hat mich betrogen, mein Dings und das ist passiert. Du lässt diese Energie im Raum und ich schwör's dir, ich bin jeden Abend nach Hause gegangen, ich hatte Nackenschmerzen, ich hatte
voll,
meine Finger, meine
Arme. Voll,
das
war ja auch sehr viel, was man dir halt aufgebürdet hat, weil natürlich, man sagt ja auch, ne, man geht zum Friseur, man geht zur Kosmetikerin, man erzählt all diese Dinge. Und dann hast du mich angerufen und hast mir davon erzählt und dann hast du gesagt, ey, weißt du was, eigentlich müsste man das mal erzählen, damit andere Frauen wissen, auf was sie achten müssen, die Red Flags. Es gibt doch 1000 Frauen, die das kennen. Du selber zu der Zeit und auch deine Freundinnen waren junge Single-Frauen. So, ey, wir haben schon Angst, jemanden kennenzulernen. Dating ist absurd, weil man weiß, was es da draußen gibt. Und dann haben wir gesagt, ey, ja, du musst es machen. Und so sind die Bedtime-Stories entstanden.
Voll.
Und wenn wir heute zurückblicken und wir wissen beide, dass du 500 Bedtime-Stories die Woche bekommst auf allen Kanälen. Es ist wirklich, wir lieben es, du liebst es, du hast immer noch den Drive, dir nach all den Jahren diese Stories durchzulesen und dich damit zu beschäftigen. Wann war der Moment oder gab es den, als du gedacht hast, ich bin Sübi von den Bedtime-Stories, das habe ich geschaffen. Ich habe was Gutes gemacht und look, I did it.
Also erst einmal, Skincare-Videos waren immer cool. Plötzlich wurden es mehr Skincare-Creator. Sehr fachlich. Die Leute wussten mittlerweile, was ist jetzt Niacinamid? Das war nichts Neues mehr. Und irgendwann merke ich in den Kommentaren, ja, aber ich bin der Meinung, da passt der Inhaltsstoff mehr und so. Du merkst, plötzlich sind die Zuschauerexperten. Und ich habe Spaß gehabt dran, aber es war auch limited, was so mein Content anging. Ne? So, du kannst über 10 Inhaltsstoffe reden, über 15, aber dann ist auch Stopp. Wie oft willst du dich noch wiederholen? Und ich bin leider ein sehr, sehr, also was heißt leider, ich bin ein sehr kreativer Mensch und wenn ich an einen Punkt komme, wo ich mich langweile, dann muss es einen Shift geben, so Switch. Und das war für mich die Bedtime Stories und ich war so, ey, guck mal, ich nehme jetzt diesen Ballast mit. Es ist krass. Es hat irgendwie 6 Monate gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass die Kundin, die zu mir kommt und verheiratet ist und auch happy verheiratet ist eigentlich, merkt, da stimmt was nicht, aber irgendwie findet sie auch nichts, was so ganz klar impliziert, dass er sie betrügt. Und dann finde ich heraus, dass eine andere Kundin einfach die Affäre ist. Das war für mich so schlimm. Das war für mich so schlimm, weil natürlich wäre ich so instinktiv direkt zu der Ehefrau gegangen, hätte gesagt, ey, er verarscht dich, ich habe alles herausgefunden. Und Leute, das ist auch eine whole different story, wie ich das herausgefunden habe. Aber die Affäre hat mir auch leid getan.
Natürlich.
Weil sie weiß nichts davon, dass er verheiratet ist. Würde sie es wissen, wäre das eine ganz andere Geschichte. Weil das war on purpose. Aber sie weiß es nicht. So, das macht sie genauso zum Opfer. Und für mich war so scheiße, wie kommst du aus dieser Situation raus, ohne am Ende der Buhmann zu sein, weil du hast hier immer noch 2 Parteien, die verliebt sind in einen Mann. Du hast eine Ehe, die im Spiel ist, eine Familie, die eigentlich gegen die Ehe war. So, und auch als Frau, wenn du dich da durchgeboxt hast, du hast auch keinen Bock, deinem Vater zu erklären, ah ja, du hattest eigentlich recht, leider ist das so. Mhm. Wie kommst du raus? Und viel, viel Geld, reiche Familien. Wie kommst du da raus, ohne der Buhmann zu sein, aber diesen Frauen zu erklären, die werden beide verarscht? So. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat der Affäre gesagt, wo er wohnt, beziehungsweise sie unten im Auto warten lassen. Das heißt, sie wusste, wo er wohnt. Er hat sie natürlich nicht mit nach Hause genommen, weil seine Frau lebt da, aber er hat so getan, als wären da irgendwelche Umbauarbeiten und sie dachte wirklich so, ey, bald kommt der Antrag. Er war mit ihr schon im Urlaub, hat irgendwie 10.000 Euro für ihre Veneers damals ausgegeben, hat ihr Taschen gekauft. So crazy invested, okay? Und die Affäre kam zu mir und meinte, ja, Sübi, irgendwie nur, dass ich nicht bei ihm zu Hause bin, das ist das Einzige, was mich... Ich meinte, ey, Girl, du weißt, wo er wohnt. Hol was zu essen, überrasch ihn, brich doch einfach mal diese Limits. Ich war so ein Teufel. Es war der einzige Weg, um da irgendwie ein...
Ja. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob es einen anderen Weg gegeben hätte.
Was hättet ihr gemacht?
Was hättet ihr gemacht? Aber ich glaube, ich finde diesen Weg schlau, weil... It wasn't me. Ich habe es nicht gesagt.
Am Ende wusste ich
nicht. Aber so findet sie es selber raus.
Genau. Mhm. Das war für mich so der smartest way.
Ja.
So, sie geht hoch und das Problem ist, ich schreibe parallel, also sie schickt mir ein Bild, ey, ich gehe jetzt zu ihm, so hat so asiatische Tüte da so in der Hand, so mit Asian Food. Ich schreibe also der Ehefrau, ich sag, ey Girl, was machst du heute Abend? Wollen wir was trinken gehen? Sie sagt, nee, ich bin mit meinem Mann zu Hause, wir machen Filmabend. Also weiß ich, das wird der klatschen, das wird der knallen, 100%. Oh Gott, was für ein Teufel. Na jedenfalls, das Problem ist, keiner von denen meldet sich ja auch am Ende des Abends bei mir, weil ich habe ja damit nichts zu tun.
Ja, ja, voll.
Jetzt stell dir vor, wie ich in meinem Zimmer bin, auf meinem Bett sitze und mir denke, was geht da gerade ab? Was ist da gerade los? Was geht ab? Haben die es herausgefunden? Hat sie an der falschen Tür geklopft? Sowas? Es hat 3 Wochen gedauert, bis sie zu mir kam. Du weißt nicht, was passiert. Ich so, doch, sag jetzt einfach, ich weiß schon, dass was passiert, aber was passiert? Und dann erzählt sie mir, ey, ich habe an der Tür geklopft. Seine Frau macht auf. Ich sag, ich wollte zu meinem Freund, zum Glück habe ich nicht seinen Namen genannt. Und sie sagt, wem meinst du? Meinst du meinen Ehemann? Ruft ihn von hinten und er macht so Symbole, geh weg, mäßig. Gott. Und dann wusste ich, scheiße, der Typ ist verheiratet. Ganz schlimm. So, aber sie hat es der Frau nicht gesagt.
Ja, okay.
Hatte, also so.
Hat sie nicht, aber sie hat es beendet, oder?
Sie hat es beendet.
Okay, sehr gut.
Ob er was mit einer anderen jetzt parallel hat?
Oh, er wird das immer wieder tun.
Genau, aber Jahre später war dann auch die Ehe vorbei, weil sie wieder irgendwelche Sachen herausgefunden hat. Und sie war, ich kann nicht mehr. Jedenfalls, um zurück aufs Thema zu kommen, ich habe diese Sachen, diesen Stress mit nach Hause genommen. Und der hat sich wirklich, der war auf meinen Schultern. Es hat sich alles schwer angefühlt. Wie viel Geld habe ich ausgegeben für Physiotherapie? Es hat sich körperlich bei mir wirklich bemerkbar gemacht. Und ich habe gesagt, kann nicht sein, dass ich alles für mich behalte. Ich muss das an die Außenwelt tragen. Und da dieser Skincare-Content sowieso für mich einen Shift gebraucht hat, dachte ich, okay, weißt du was, ich mache meine Skincare und erzähle parallel anonymisiert die Stories. Ich habe mir das Einverständnis der Leute eingeholt, 100%. Habe die Story ein bisschen abgewandelt, habe die Namen verändert, die Orte verändert, so. Aber ich war halt so, Leute, was haltet ihr davon? Und die Leute sind drauf abgegangen. Oh mein Gott, was passiert in Berlin City? Krass. Ich habe schon viel gehört, aber das habe ich noch. Und es wurde ja immer schärfer. Und ich hatte ja so viele Storys. Mhm. Ne? Von Betrug, von verflucht, von Familie enterbt und keine Ahnung. Also alles, kannst du ja auf alles anwenden. Muss nicht nur ein toxische Relationship sein. So. Und irgendwann dachte ich, ey, weißt du was, ich packe einfach ins Outro so und wenn du mir deine Story erzählen willst, dann schickst du mir per Mail an info@skinmeeting.de. Ach du Scheiße.
The floodgates were open.
Also ich brauchte Premium-Version von Mail, yeah, weil ich hatte kein Datendings mehr, kein Speicherplatz mehr. Wahnsinn, was da eingeflattert ist. Sommer 22, verrückt. Ich war im Urlaub mit meinen Freundinnen und ich war nur am Drehen, weil ich war so, okay, die Welle nimmst du jetzt mit. Es war spannend, es hat mich erfüllt, es hat mich happy gemacht. Die Leute haben sich in den Kommentaren ausgetauscht. Das war das Ding.
Und aber hattest du, weil du gerade gesagt hast, es hatte einen Hype und die Leute haben sich in den Kommentaren ausgetauscht, aber hattest du dieses Gefühl von, ich mache auch was Gutes?
Das habe ich bekommen, als ich die Kommentare gelesen habe, weil die waren so, Girl, thank you so much. Das war mein Wake-up-Call. Ich mache jetzt Schluss mit ihm. Weil es ging nicht nur um, was ist da passiert, sondern auch um, ey Leute, wenn ihr so jemanden am Start habt, passt auf euch auf, weil das könnte dein Worst Case sein. So, bam, bam, gehst du in die Story rein. Ich lasse es jetzt. Mixed Signals sind auch ein Nein und so. Letztens habe ich gehört, hat mir eine Lehrerin geschrieben und meinte, Sübi, danke für deinen wertvollen Content. Ich bin irgendwie Lehrerin und betreue Abitursklassen und wir haben neulich im Unterricht, Philosophieunterricht oder so, deinen Content behandelt. Und ich sag, wie bitte? Wie bitte was.com? So, was reden die da?
Was reden die?
Und ich so, wie behandelt was? Das finde ich jetzt interessant. Ne? Hab angefangen mit der zu chatten. Und sie sagt, ja, und es ging halt auch so um Narzissmus und bla 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 und wie wertvoll auch Content sein kann. Also es war so positive und negative Beispiele für Content. Und du gibst den jungen Mädels da draußen wirklich viel mit und auch den jungen, egal was, auch den Männern was mit. Und das ist wertvoll. Und wir haben uns wirklich ein paar deiner Bedtime-Stories angeschaut und auch analysiert auf dem Smartboard. Und ich dachte mir, krass.
Ja.
Wenn ich damit nur einer Person aus so einer Misere rausgeholfen habe oder ihr klargemacht habe, wie schlimm eine Beziehung auch enden kann und vielleicht sieht sie sich da wieder, war für mich schon absoluter Erfolg. Und viele Mails waren auch so, Sübi, ich weiß nicht, ob du das veröffentlichst, aber das niederzuschreiben hat mir schon geholfen. So viel gebracht.
Ja, ich habe das ja auch ab und an gelesen und gedacht, krass, dass die Leute dieses Gefühl haben, sich dir anzuvertrauen und ihnen dadurch einfach schon so eine Last abgenommen wird. Aber, und das finde ich noch viel schöner, weil ich das auch aus dem privaten Umfeld kenne, dass sich junge Frauen diese Stories schicken und sagen, ey, ganz ehrlich, Mausi, das klingt wie deine Story, so, du bist meine beste Freundin, ich weiß nicht, wie ich es dir sonst sagen soll, guck es dir mal an, oder krasse Story, oder, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man einfach auch sagen muss, die Bedtime-Stories sind nicht nur zur Unterhaltung, oder weil Leute unbedingt jeppen wollen und Gossip wollen, sondern da ist halt auch immer, und das finde ich so krass, auch wie du es erzählst, auch immer so eine Haltung dahinter, so zu sagen, hey, passt auf bestimmte Dinge auf, weil auch wenn wir jetzt über Beziehungen sprechen, wenn du jung bist und super verliebt bist und auch glaubst, was die andere Person dir sagt. Und wir leben ja auch in einer Welt, wo wir gerade so super schnellliebig sind mit Handys. Und weißt du, das Ganze, was es ja in meiner Jugend nicht gab, so Tindern und diese ganzen Apps, auf denen man so unterwegs ist, dass man auch vorsichtig sein muss. Das hat, glaube ich, total viel gebracht. Und ich glaube, dass viele Menschen sich, oder junge Frauen besonders, sich damit identifizieren konnten. Was ich total spannend finde, ist, dass obwohl du das so lange machst und das auch so erfolgreich machst, es eine Sache gibt, die ich am meisten an dir bewundere, und zwar deine Bodenständigkeit. Und ich kenne ja auch deine Familie und ich weiß, woher du kommst. Und ich weiß, dass du dir alles hart erarbeiten musstest. Bist du deswegen so bodenständig, weil du weißt, wo du herkommst? Oder was ist es, oder sorgt deine Familie dafür? Was ist das?
Du weißt, wo du herkommst, ist also groß auf jeden Fall. Also was heißt, du weißt, wo du herkommst? Mir ging es jetzt nicht schlecht. Ne? Es war, ich habe in voll anständigen, normalen Verhältnissen gelebt. Natürlich habe ich mir mal mein Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Keine Ahnung, habe 3 Geschwister, alle sind cool. Aber trotzdem Plattenbau, Kreuzberg, ne, ist halt einfach so. Wo der Fahrstuhl öfter nicht geht, als er geht. So, aber ich habe früh angefangen, viel zu arbeiten. Sehr viel zu arbeiten. Ich habe jetzt kein Privileg irgendwie gehabt, irgendwie Eltern zu haben, die mir irgendwas finanzieren oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Mein Führerschein habe ich selber gezahlt, mein erstes Auto habe ich selber gezahlt. Ich habe mehr sogar so Angst mitbekommen, ne? Also es gibt sehr viele Sachen, die meine Mutter nicht weiß, was meine Karriere angeht, weil sie kommt einfach aus einer Generation, die sehr viel mit Angst groß geworden ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein erstes Auto irgendwie finanziert habe mit 20, habe ich mir so ein Clio gekauft. Was hat das gekostet? Neuwagenpreis 15.000 Euro oder so. Und die haben mich komplett verarscht. Also der Vertrag war so mit, keine Ahnung, 3,9% Zinsen oder so. Aber du lernst ja aus Fehlern.
Total.
Egal. Jedenfalls war das so, okay, das kann ich mir leisten. Irgendwie im Monat finanzierst du 200, 300 Euro. Ich bin damit zu meiner Mutter gegangen. Du hast Leasing gemacht. Aber du bist was Schulden gemacht. Wie willst du das sagen? So. Irgendwann habe ich aufgehört, Dinge meiner Mutter zu erzählen, weil ich wusste, okay, irgendwie habe ich danach mehr Probleme. So. Aber ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten und sehr früh angefangen, auch viel Geld zu verdienen. Das hat aber was damit zu tun, dass ich relativ unegoistisch oder selbstlos gehandelt habe, indem ich einfach für mich keine Freizeit hatte. Für mich war Hustle, das war das Ding. Sternzeichen Steinbock. Für mich war, ich will nach oben. Um nach oben zu kommen, verzichtest du auf Dinge. So, ne? Also ich weiß noch, wie ich als junges Mädchen irgendwie, alle waren in den Sommerferien im Urlaub und ich habe in der Fahrschule am Empfang gearbeitet. Das war halt einfach so. Ja, ich habe mir die Bilder reingezogen, wie die alle am Strand chillen. Das gab es bei uns einfach nicht. Aber dementsprechend bildest du halt auch ein Mindset. Und irgendwann habe ich Summen verdient, bin ich auch auf Luxusurlaube gegangen. Oh mein Gott, dann hast du irgendwie ein krasseres Auto gekauft. Dann hast du dir mal richtig teuren Schmuck gekauft oder mal eine originale Tasche vom Bottega oder so. Weißt du, also das ist alles passiert. Und irgendwann kaufe ich diese Tasche, die kostet, was hat die gekauft? 4.800, 4.900 Euro. Du guckst sie dir so im Spiegel an und denkst, ja, ich kaufe die mir jetzt. Bam, kaufst du dir, du gehst raus. Das war 5 Minuten so, nicht Erfolgserlebnis, aber so Dopaminausschüttung, Endorphinausschüttung. Oder denkst du, ja, aber bockt irgendwie trotzdem nicht. Hätte mich wahrscheinlich mehr erfüllt, dieses Geld gespendet zu haben. Ne? Also manchmal musst du auch Gelder ausgeben, um zu realisieren, erfüllt mich irgendwie nicht, bin ich nicht.
So. Voll, und ich glaube, das kommt aber auch mit dem Alter, der Reife und voll. Auch dem Learning, Erfolg anders zu definieren. Würdest du sagen, du hast Erfolg für dich früher mehr an materiellen Dingen festgemacht und heute eher an emotionalen Werten?
100%. Früher dachtest du auch, boah, dieser Mensch ist so reich, weil er kann Private Jet fliegen. Der hat eine Hermes-Tasche und so. Das ist für mich nicht reich. Ich habe mal eine Frage gestellt bekommen. Unwichtiger Mensch, aber die Person sagt so, ich weiß einfach, du wirst irgendwann Millionärin. Ich gucke die Person so an, ich so, was meinst du? Ja, ich weiß einfach so, wie du hustlst und so. Wahrscheinlich die Person war einfach nicht so drauf. Ich weiß einfach, du wirst Millionärin, du wirst reich. Und dann meinte ich zu dieser Person, was heißt denn für dich reich? Ja, 1 Million so. Ich so, 1 Million ist für dich reich? Weißt du, wie schnell 1 Million weg ist? Weißt du, wie irrelevant 1 Million ist? Du bist reich, wenn du happy bist. Du bist reich, wenn du zufrieden bist. Und oft vergessen wir das, gerade in so einem Hustle. Du bist halt so, ne, im Kampf mit dir selber. Ich habe zum Beispiel einen Ehemann, der toi, toi, toi mich oft auch sehr, sehr erdet. So und sagt, ey, man muss einmal tief ein- und ausatmen und dankbar sein. Liebe den dafür.
Wir lieben ihn beide dafür. Er ist
ganz toll, ganz, ganz, ganz toller Mensch. Ganz großer Segen. Aber das ist nicht mehr reich. Weißt du, früher hast du die Celebrities angeschaut, aber wie traurig ist das Leben, was du da führst?
Ja, ich glaube, wie du gerade sagst, das ist ganz wichtig zu sagen, Erfolg kann auch bedeuten, glücklich und zufrieden zu sein. Und da ist so für mich eine wichtige Frage oder ein Thema, was wir, glaube ich, mal besprechen sollten und können und müssen, ist, dass das, glaube ich, auch daher rührt, dass wir Selbstzweifel haben. Ich erkenne, also ich glaube, wir beide haben eine Sache gemeinsam. Wir hustlen und wir haben große Disziplin.
Ja.
Also wir können wirklich die ganze Woche durchhasseln und wir können uns den Arsch aufreißen für alles. Und wir machen auch alles mit Liebe und Leidenschaft. Aber eigentlich sagen wir übereinander, also über uns selber nie, wir sind, oh, ich bin so toll, guck mal, was ich gemacht habe oder I did it. Schau mal, ich bin's oder so.
Leider noch nie.
Noch nie, sondern im Gegenteil, egal was ist, wir haben totale Selbstzweifel. Jeden Tag. Und wir versuchen uns gegenseitig diese Selbstzweifel zu nehmen, weil ich muss es auch einfach sagen, auch wenn ich dein Management bin, du nimmst meine Selbstzweifel ganz oft weg.
Weil ist das so?
Natürlich, ich habe dich vor kurzem erst angerufen und gesagt, oh, ich finde, manchmal ist es so schwierig für mich, darüber nachzudenken oder mich zu beruhigen, weil ich immer denke, ich mache nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht die Beste oder ich bin nicht das Beste, was dir passieren kann und so. Und dann erdest du mich ganz schnell und sagst so, ey, hör mal zu. So, du bist toll, wie du bist.
Marina, egal wohin ich gehe, egal welches Event, egal welche Agenturen oder Leuten aus dem Business, alle immer, Marina, ne, Marina ist ja deine Marina. Ich liebe Marina. Ich liebe sogar die, die ich am unsympathischsten fand. Sorry, wenn ich das so sage, aber die mit mir an einem Tisch saßen. Marina antwortet aber sofort, egal welche Uhrzeit. Und das ist der Hustle. Du bist nicht 9-to-5, du bist die Extraklasse, du bist das Limitless, die Limitless-Version.
Genau, aber du auch. Und trotzdem hast du Selbstzweifel.
Ja.
Und meine Frage an dich ist, ist das etwas, was dir Kummer bereitet, wo du hoffst, dass das irgendwann mal weg ist? Oder ist es auch so zum Teil, dass du dir sagst, Selbstzweifel können mich auch mehr pushen? Also, wie gehst du damit um und wo, warum hast du Selbstzweifel? Was glaubst du?
Ich glaube, wir haben einfach, sehr, also beide, du und ich, sehr früh lernen müssen, bewusst müssen, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt. Ja, das ist ein. Ich habe mir letztens mein Geburtstagsvideo, wir haben so Interviews an meinem Geburtstag gemacht und mein Bruder sagt so, ey, es gab eine Sache, wir sind irgendwie mit dem Auto in die Türkei gefahren, wir waren jung. Und wir sind irgendwie über Bulgarien gefahren und dann hatten wir einen Autoschaden und dann waren da so Leute, die so ein bisschen dubios waren aus so einem Dorf und wir haben uns alle unsicher gefühlt und mein Vater ist ausgestiegen, hat mit denen gequatscht und denen voll vertraut. Und ich war die Einzige im Auto wohl, ich kann mich daran nicht so erinnern, bisschen weiß ich noch, aber die gesagt hat, ey, wir haben doch so eine ADAC-Versicherung, nimm doch diese Karte da raus, mach doch einfach, ruf doch mal da an, warum machen wir das? So, als Kind gemerkt, ey, warum fällt das nicht meinem Vater ein? Warum fällt es mir als junges Mädchen ein? Und du merkst halt, meine Eltern haben krass gehustelt, ne? Die sind hier nicht geboren, die sind irgendwann rübergekommen. Meine Mutter hat irgendwie, bevor wir in die Schule gegangen sind, noch geputzt in der Imbissbude und so. Also wirklich so von minus 100. So. wir haben nicht bei Null gestartet, wirklich Minus. Und wir hatten ein tolles Leben. Und natürlich fühlt sich verpflichtet, irgendwann Verantwortung zu übernehmen und denen das zurückzugeben. Da war ich nie egoistisch. Ich hätte auch hinten mir einen Bunten machen können und sagen können, nö, ist jetzt die Verantwortung meiner Eltern, dass ich hier rauskomme. Hab ich nicht. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, warum wir so hasseln und warum wir so sind, wie wir sind. Aber klar, Selbstzweifel und geht noch besser, kann ich noch mehr machen. Und das macht voll traurig. Es gibt Momente, wo du sagst, warum kann ich mich jetzt nicht einfach fallen lassen und auf jemand anderen bauen? Warum kann ich nicht, warum muss ich mich immer um alles kümmern in diesem Leben? Und dann siehst du natürlich auch andere Mädels, die irgendwie von Familien so wirklich mit so abgepudert werden. Und natürlich, ja klar, Auto, hast Führerschein geschafft, super, hier, ein Mercedes. So, I wish. So, nein, gibt es einfach
voll
nicht.
Wir haben so zum 18. haben wir so eine Rechnung hingelegt bekommen, so, du hast übrigens zu lange telefoniert, du kannst diesen Monat die Telefonrechnung bezahlen.
Ich will über, das ist schon so wieder so ein Thema, ich schwör's, wenn ich da reingehe, ich komme nicht mehr raus.
Ja, Mann.
So, du bist mit so viel Ballast auf dich allein gestellt, dass du einfach ein Motherfucker wirst. Es ist einfach so. Und das sehe ich in dir krass. Es sind viele Parallelen, die wir haben.
Voll. Und trotzdem zweifeln wir an uns, obwohl wir so weit gekommen sind. Das ist so absurd.
Weil besser geht immer in unserem Kopf.
Ja.
Aber wir wissen nicht, wer wie struggelt. Wir strugglen auch. 100%. Aber so hätte ich anders, weil wir aber auch schlau sind. Wir haben Erwartungen an uns selber.
Wir haben, genau, das ist ein guter Punkt. Wir haben Erwartungen an uns selber. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt in Interviews oder in anderen Gesprächen, die ich mir angucke, ist, dass Leute das Gefühl haben, boah, Influencer, die haben so ein geiles Leben. Die kriegen voll viel Geld, die dürfen alles machen und die kriegen alles, ne, in den Allerwertesten gesteckt. Aber ich höre nie jemanden, der sagt, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Druck auch auf jemanden liegen kann, der damit sein Geld verdient, in der Öffentlichkeit zu stehen? Leute, also nur damit wir es mal ganz kurz hier aufklären. Das ist auch manchmal ein sehr unmenschlicher Job für Creatorin und Management. Denn oft ist es einfach, schick mir die Insights. So, jetzt hattest du aber vielleicht eine Woche nicht genug gepostet, weil es ging dir nicht gut. Du warst nicht ready. Und dann sind deine Insights schlecht. Direkt andere Preise oder die kommt nicht in Frage. Dann haben alle eine andere Meinung. Musst du Beauty-Content machen? Mach lieber das, mach das. Dann vergleichst du dich im Internet. Wir haben Alaina bei uns im Management, ein junges Talent, auch jemand, den Sübi mitgebracht hat, die vor kurzem ein Video gedreht hat, wo sie über die Themen gesprochen hat, dieses sich zu vergleichen mit anderen.
Mhm.
Und wir sind ja sowieso Menschen, die die beste Version von sich sein wollen. Aber jetzt ist es ja so, dass wir uns immer irgendwie vergleichen mit anderen. Und der Druck für dich in der Öffentlichkeit ist so groß. Es ist ja nicht nur der eigene Druck, den du dir machst, sondern es ist der Druck der Community, der Menschen, die deinen Content sehen. Das bietet ja so viel Raum für Selbstzweifel, oder?
Also erst einmal an alle, die zuhören und sich da irgendwie auch wiedersehen. Es ist nicht so cool, wie alles scheint. Ja, ich meine, man vergleicht sich mit Leuten aus dem Internet, die das tolle Leben haben, aber es ist auch irgendwie deren Job, das Leben so toll darzustellen. Okay, also ich liebe das beste Beispiel ist für mich A Day in My Life. Wake up at 7 a.m. Du siehst nur, wie sie aufsteht, aber du hast gar nicht gesehen, dass sie morgens schon aufgestanden ist, das Stativ dahingestellt hat, das perfekte Licht ausgesucht hat und dann so tut, als würde sie aufstehen. So das. Es gibt ja so Behind the Scenes so ein bisschen. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend und ich weiß, was für ein Privileg das ist, so einen Job zu haben, weil ich habe selber vorher als Selbstständige gearbeitet und habe wirklich gehustelt und habe wirklich nicht 9 to 5 gemacht, sondern 7 to 12 gemacht, so, also wirklich crazy gearbeitet und deshalb weiß ich, dass es deutlich einfacher ist, für die höheren Summen Umsätze zu machen, aber ich glaube, ich habe die ersten anderthalb Jahre gar kein Geld verdient und komplett doppelt so viel gearbeitet wie jemand, der Vollzeit arbeitet, um dahin zu kommen. Also es ist sehr viel auch Investment. Aber natürlich vergleichst du dich. Du bist deine Klicks, du sagst das, ne? Du bist deine Views, du bist deine Klicks. Ich hatte am Anfang sehr viel Spaß mit Social Media. Weil es war mir egal, was die Leute denken. Du hast einfach alles rausgeballert. Was mache ich heute mit meiner besten Freundin? Sie holt mich morgens ab, sie trägt Eyepatches, ich auch. Wir lachen uns erstmal eine Stunde kaputt unten, weil wir beide gleich sind. So. Aber heute bist du so, oh, soll ich das posten? Nein, ich muss noch den Sound machen. Ich muss noch dieses Klack machen. Du entwickelst auch hochgradig ADS oder ADHS. Du entwickelst das, dieses Swipen, 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 schnell, schnell, mehr, 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 noch mehr Action, noch mehr. Oh, die macht gerade Fotos, muss ich jetzt auch Fotos machen?
Ich glaube, was ganz viele Menschen vergessen ist, dass du wirst gejudged. Du wirst gejudged von Leuten, die sagen, you fit us or you don't. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass es Brands gibt, die auch einfach sagen, du passt nicht rein, du bist mir nicht schön genug, du bist nicht dünn genug.
Du bist nicht ästhetisch genug.
Also abgesehen davon, dass es meine Art zu denken, dass ich mir dann denke, dann verpiss dich so, weil wir sind viel lustiger und cooler. Aber man muss da auch immer wieder sagen, auch mit den Leuten dann darüber zu sprechen und zu sagen, who decides? Weißt du, ich verstehe, du hast eine CI für deine Brand, aber who decides to buy shit like that? So. Und ich glaube, das macht es manchmal nicht so einfach für Menschen wie dich. Aber eine Sache, die bei euch oder bei dir ja auch noch dazugekommen ist, und es ist so witzig, weil ich komme aus dem Deutschrap. Beef und Deutschrap, also Leute, die einander abstechen wollen, war für mich daily life. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas erlebe, was genauso schlimm oder schlimmer ist.
Ja.
Es ist die Skincare-Bubble. Und ich möchte das ganz kurz mit dir aufrollen, damit man versteht, wo auch noch ein Druck herkommt. Mhm. Und zwar der, du bist jemand, wenn ich dich beschreiben müsste, bist du jemand, der nur positive Energie verbreiten möchte und empowern möchte. Und du könntest natürlich auch total mit Ragebait und Clickbait arbeiten, aber es ist einfach nicht dein Ding. So, wenn du etwas nicht gut findest, dann sprichst du nicht darüber. Ey, es ist voll okay, wenn es zur Aufklärung gehört und jemand sagt, dieses Produkt ist nicht gut, ist das nicht schlimm. Aber es ist einfach nicht deine Art. Jetzt ist es aber so, dass es auch Skincare-Creatorinnen gibt, die ihre Klicks damit machen, die Marken und die Produkte, die vielleicht wirklich nicht gut sind, niederzumetzeln, aber auch die Influencerinnen und Content-Creatorinnen, die es bewerben, weil sie denken, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und dann kommen so Leute in deine Kommentare und sagen so, oh mein Gott, XY hat aber gesagt, dieses Produkt ist nicht geil. Es ist auch einfach nochmal eine so krasse Konkurrenz in der eigenen Bubble, wer die Wahrheit sagt.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen dazu bewegt, rauszugehen. Bin ich dir ehrlich. Was heißt rauszugehen, aber weniger und mehr das, was mir wieder Spaß macht, weil es so negativ ist. Ich habe das Gefühl, die Leute warten nur drauf, dass ihre, in Anführungsstrichen, Konkurrenz oder alle anderen, die auch in der Skincare-Bubble sind, nur einen Hint von Fehler machen könnten. Oh mein Gott, das nehme ich jetzt und mein nächster Greenscreen ist genau der Screenshot in ihrer Hand. So, es ist so hässlich. Oh mein Gott, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist so hässlich. Natürlich musst du nicht das Produkt bewerben, was schlecht ist. Diese La Roche-Posay Kooperation, von der ich jetzt am Anfang erzählt habe, wisst ihr, wie cool das ist, wenn eine Marke zu dir kommt, die du sowieso unpaid die ganze Zeit bewirbst, weil du sie magst, weil sie so toll ist und zu dir sagt, ey, wir finden es cool, dass du unsere Marke magst, wir wären bereit, dir Geld dafür zu opfern. Ich meine, am Ende des Tages, du bist auch invested. Du nimmst auf, du kaufst dir dein Equipment, du kaufst deine Kameras, deine Expertise.
Es ist ja Arbeit.
Es ist sehr viel Arbeit. Und das Video, was am Ende 30 Sekunden dauert, wurde aber 2 Stunden mit Aufnahme, mit Schnitt und allem drum dran aufgenommen. Geh mal 2 Stunden arbeiten, verdienst du kein Geld? Natürlich verdienst du Geld. Wie cool ist es, wenn es dann auch noch eine Skincare-Brand ist, die du sowieso beworben hast? Und dementsprechend, ich verstehe schon die Leute, die zuschauen und sagen, boah, ich habe keinen Bock, mir jetzt hier was reinzuziehen, was wieder gekauft ist, dieses, ne? Weil aber auch viele schlechte Brands promoted wurden, als das ist der Hit. Und die Leute geben Geld aus und denken, oh Gott, was ist denn das für ein Mist? Aber mittlerweile kann man doch selber filtern. Du hörst doch, was der Mensch sagt. Und wenn du bei diesem Menschen 100-mal, keine Ahnung, Neutrogena Hydro Boost, das ist die geile Creme aus der Drogerie, das ist die feuchtigkeitsspendende tolle Creme, gesehen hast und das 6. Video ist dann paid und du dann kommentierst, du wurdest nur bezahlt. Und das Witzige ist, die kommentieren dann, wenn es negativ ist. Positiv kommentiert ja auch kein Mensch. Ne?
Ja, das ist natürlich, also es ist ja wie bei allem anderen auch, ne?
Ja.
So dieser Rage im Internet macht denen ja auch Spaß. Und für mich stellt sich die Frage, weil du jemand bist, der auf sehr viel, also der ganz stark auf Negativität verzichtet. Das ist überhaupt nicht dein Film. Und dadurch natürlich auch so ein bisschen dieses Clickbait wegfällt bei dir. Mhm. Bist du der Meinung, diese Langfristigkeit in deiner Karriere, dass du Visionen hast und Dinge manifestierst und Wünsche hast und immer dahin gehen möchtest, also immer noch einen Step weiter gehen möchtest und dass du nur Sachen machst, die du wirklich gut findest, meinst du, es wird am Ende, ist das etwas, was sich auszahlen wird für dich?
Für mich und mein Gewissen, ja.
Ja.
Für mich und mein Gewissen, ja. Der Rest ist mir auch scheißegal. Was hast du heute? Leute, ich habe kein, also, was ist denn der Worst Case? Ich werde von Brands gecancelt? Weißt du so, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Keiner will mehr mit mir arbeiten. Ich verliere den Job. Na und? Dann gehe ich an. Ich gehe bei Netto an der Kasse sitzen. Es interessiert mich nicht. Ich komme von da. Ich habe da schon gearbeitet. Ich habe keine Angst davor, arbeiten zu gehen. Ich gehe jetzt auch arbeiten, so ist nicht. Aber bei einem 9-to-5 an der Kasse für Mindestlohn zu arbeiten, davor habe ich keine Angst.
Ja, absolut.
Ich bin mir auch nicht zu schade dafür.
Ja, seine Werte und seine Haltung an vorderste Front zu stellen und zu sagen, und ich sage das auch immer, Worst Case, ich gehe zu DM.
Ich gehe arbeiten.
Ich habe Lampen immer, verkauft, Leute.
Ich wollte schon immer bei Sephora arbeiten oder Douglas. Ja. Ich wollte schon immer beraten.
Ich habe Lampen verkauft in einem Laden. Also wir haben, glaube ich, schon wirklich absurde
ich
Jobs gemacht.
Ich habe im Callcenter gearbeitet.
Wir haben alles erlebt. Also wir haben wirklich keine Angst und wir würden unsere Haltung und unsere Werte auch nicht
100%
abgeben.
100%, ist mir voll egal. Aber es ist auch nicht meine Art. Das ist das Scheißprodukt von 2026 und jeder, der dir was anderes erzählt, der muss gecancelt werden. Oh mein Gott, das bin ich nicht. Nein.
Ich finde das aber auch krass, dass wir in einer Welt leben, in der Leute, die diese Art von Content machen, so ein Hype haben. Also, dass man merkt, dass Menschen sich negative Sachen viel mehr angucken als positive Voll. Sachen. Das ist manchmal ein bisschen, also...
Schade.
Ja, es ist schade. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen langen Atem mitnimmt und diesen Glauben an sich selbst. Und obwohl wir so Selbstzweifel haben, aber an unsere Vision glauben wir immer. Und da ist so ein bisschen auch meine Frage, hast du, wenn du morgens aufwachst, manchmal dieses Gefühl, so zu denken, ey, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich heute bin. Irgendwie bin ich doch ein badass Motherfucker. Und irgendwie habe ich doch, ich habe in der Schule gewusst, ich bin nicht 0815 und guck, was ich jetzt mache. Hast du manchmal dieses Gefühl?
Ich habe in der Schule auch schon gewusst.
Ja?
Ich saß in der Schule im Französischunterricht und ich wusste, meine Mutter wollte, dass ich Anwältin werde oder so. Mein Vater Arzt oder so. Nur man hat so Arzt oder Anwalt. Ich wusste, ich werde irgendwas Krasses. Aber ich wusste auch, ich mache was mir Spaß macht. Irgendwas Großes. Ich wusste für die große Bühne.
Ja.
Ich wusste das.
Ja.
Das war schon in mir drin. Ich wusste das. 100%. Ja. Natürlich hast du Momente, wo du sagst, boah, ich habe schon viel geschafft. Du bist zum Beispiel auch die Person, die mich sehr oft remindet. Hä, so, weil wir überlegen jetzt, also wir planen gerade eine Live-Show zum Beispiel für die Bad Time Stories.
Leute, die wird krass.
Die wird sehr crazy und ich habe auch, wie gesagt, Ansprüche, ne? Deswegen wird sie wirklich gut. Aber natürlich sind dann so Momente, wo ich mir denke, meinst du, jemand würde jetzt Tickets kaufen? Oder meinst du eigentlich, wobei jeder so kommentiert, besser als Netflix, warum geben wir Geld aus für Netflix und so.
Das ist so witzig. Wir sagen so, ey, lass mal die Community fragen, was sie darüber denken und wir posten das. Und wirklich einen Tag später, ey, glaubst du, Leute kaufen Tickets? Ja, hast du die Kommentare nicht durchgelesen und kennst du nicht deine Insights und weißt du nicht, wie viele Menschen aus Berlin kommen? Aber auch wenn du Selbstzweifel hast, auch wenn ich dir oft sagen muss, so, ey, guck mal, was, wo du gerade bist oder was du gerade erreicht hast oder guck mal, mit wie viel Arbeit, wir schaffen das alles. Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem etwas, was in deinem Kopf herrscht. Und ich habe auch in anderen Gesprächen schon darüber gesprochen, dass ich das so crazy finde. Und das ist mir besonders aufgefallen nach der Shirin David Doku, dass Menschen ganz oft in den Kommentaren geschrieben haben oder auch in Reactions zu der Doku so, sie hat doch alles. Warum ist sie so, sie darf keine Angst haben oder warum heult sie rum, sie hat doch alles, sie ist doch reich und so. Dass Menschen glauben, was du auch vorhin gesagt hast, dass weil du alles hast oder weil du mehr hast oder weil du vielleicht etwas privilegierter bist als jemand, der nicht eingeladen wird zu Trips oder Events oder keine Ahnung was, dass du nicht nachts mit Selbstzweifeln schlafen gehen darfst. Und jetzt wissen wir ja eigentlich, dass du immer noch Momente hast, in denen du zweifelst. Glaubst du, diese Selbstzweifel sind etwas, was durch größeren Erfolg irgendwann weggehen, wenn du Dinge erreicht hast, die du erreichen möchtest? Oder glaubst du, es ist eher was, was so eine Art, was wir vorhin gesagt haben, Verschiebung von Erfolg bedeutet? Also, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, was bedeutet für mich Erfolg?
Mein Vater hat immer gesagt, denkst du, reiche Leute haben keine Probleme? Mhm. So. Und ich meine, hey, was haben die? Die können doch alles mit Geld dann zahlen. Aber das sind nicht die Probleme. Gesundheit ist wichtig. Das habe ich jetzt letztes Jahr sehr zu spüren bekommen mit Burnout. Ich bin viel, viel geerdeter, auch seit ich öfter im Ausland bin. Ich glaube, wenn du monetär mehr erreichst oder, wie du sagst, mehr Schallplatten und noch mehr und den Grammy und das und die, immer höher die Leiter gehst, willst du auch mehr. Ich glaube nicht, dass das irgendwann stoppt. Es gibt ja gar kein Limit. Ich glaube, etwas zu besitzen ist eine Sache, aber wenn es dich nicht erfüllt, wirst du immer nach etwas mehr suchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich brauche was, was mich erfüllt. Ich denke, wenn man mehr erreicht, dann wird auch noch mehr verlangt oder du verlangst mehr von dir selber. Es hat wirklich, da ist kein Stopp. Aber ich denke, wenn du realisierst, worauf es wirklich ankommt im Leben, dann ist dir eigentlich nur wichtig, dass du nach Hause kommst, dich sicher fühlst, gesund bist, von Leuten umgeben bist, die dein, keine Ahnung, Brain Damage, die so ein bisschen reparieren. Und das war's. Das ist für mich Erfolg. Wenn ich weiß, alles, was ich gemacht habe, habe ich aus eigenem Interesse so entschieden. Wenn ich nach Hause komme, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil ich jemanden ausgebeutet habe, jemandem Geld aus der Tasche gezogen habe, wenn ich mit meinen Werten so, wie ich die Dinge mache, konform bin und happy bin, ich glaube, das ist Erfolg.
Mm,
das wenn ich einfach in den Spiegel schauen kann.
Ja, wenn du in den Spiegel schauen kannst.
Das ist wichtig.
Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Satz. Wenn du einen Tipp hättest für die junge Sübi, wenn jetzt die junge Sübi vor dir stehen würde und sagen würde, hey, ich bin Sübi, ich möchte unbedingt Content machen und möchte out there sein, Leute sollen mich kennen. Welchen Tipp oder welche drei Tipps würdest du ihr geben?
Sei egoistischer. Du willst Content machen? Mach dein Content. Sei kein People-Pleaser. Das sind so die Sachen, die ich bereue. Oft kristallisiert sich ja so in den Jahren auch, ne? Wer ist wirklich für dich da? Wer supportet dich wirklich? Wer hört dir zu, um da zu sein für dich? Und wer hört dir zu, um deine Geheimnisse jemand anderem weiterzuerzählen? So. Sei egoistischer, rede nicht mit vielen über alles, mach dein Ding, sei fokussierter, sei konzentrierter, aber genieß das Leben. Genieß das Leben. Spend money for traveling. Oh mein Gott, mein Horizont hat sich so krass erweitert, als ich rumgereist bin. So viele neue Menschen kennengelernt. Sei nicht in deinem kleinen small circle die ganze Zeit mit den gleichen Gedanken umgeben. Umgib dich von Positiven, nicht Negativen. Es gibt doch diesen einen Spruch, wenn zwei Erdbeeren nebeneinander sind und die eine ist irgendwie schon verdorben, ist die andere auch bald verdorben. Ja. Automatisch so. Dieser Schimmel wandert rüber.
Mhm.
Und das passiert auch mit Menschen und Mindset. Umgib dich vom Positiven, damit du auch voller Positivität bist, statt in allem ein Problem zu sehen. Und leb mal ein bisschen.
Ja.
Leb mal ein bisschen.
Es ist schön, wenn du in deinen jungen Jahren viel arbeitest, so wie wir es gemacht haben, weil du Disziplin hast und weil du dir was wünschst und es wirklich durchziehen möchtest, aber vergiss auch nicht zu leben, weil ich habe sehr viel verpasst in meinem Leben und das ist, was du auch vorhin gesagt hast. Es geht ja nicht nur um den Urlaub, den man nicht machen kann, weil man arbeitet, sondern ich weiß noch, dass jedes Wochenende habe ich gearbeitet, während meine Freundinnen Freizeit hatten und ausgegangen sind oder so. Und das hat manchmal einfach dazu geführt, dass ich sehr einsam war und kein Sozialleben mehr hatte und auch Freunde dadurch verloren habe. Wenn ich eine jüngere Marina vor mir stehen hätte, das wäre auch ein Tipp. So, bitte achte einfach auch so ein bisschen auf dein Privatleben und isolier dich nicht so ganz nur für den Erfolg. Sei nicht zu verbissen.
Mhm.
Ne? Sei irgendwo besessen von dem, was du tun willst, aber sei nicht zu verbissen.
Ja.
So, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Wenn du jemanden fragen dürftest in deinem Kosmos, jemand, der dir einfällt. How did you do it? Wie bist du da hingekommen, wo du bist? Wer wäre das?
Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Olena. Die machte mal meine Nägel.
Ah, ja, deine, ja.
Das war übrigens die Frau, die mich voll in diese Beauty-Schiene, also wirklich mit so einem Ass-Kick, sag ich jetzt mal, reingeschubst hat. Ich habe irgendwie sehr früh angefangen, für ihren Content irgendwie so Sachen zu erstellen. Nicht Videos, sondern so Papierstuff. Damals waren ja noch Broschüren und so das Ding. Und sie ist eine super erfolgreiche Frau. Sie ist mit mir wirklich, die macht Nägel, Leute, und die ist wirklich auf Welttour gegangen für Meisterschaften, Competitions. Jetzt ist sie mittlerweile Judge, gibt irgendwie in Australien Schulungen für Leute. Sie ist wirklich ein hohes Tier in der Branche. Und egal, wann ich mit ihr rede, sie macht mir die Nägel, sie arbeitet gar nicht mehr an Kunden, aber so, ich habe dann diese 1-2 Stunden Zeit, um so Sachen aus ihrem Gehirn mir abzukopieren, gehe ich raus und auch wenn ich nicht mit jeder Meinung so konform bin oder mir denke, ja, so denke ich auch, ne, so ist auch, verstehe ich voll, gehe ich raus und wachse irgendwie im Kopf. Voll crazy. Mhm. So, es ist vielleicht gar nicht mal das interessante Gespräch, oder aber du gehst raus und denkst dir, oh mein Gott, die hat recht. Du erweiterst so ein bisschen deinen Horizont jedes Mal. Und sie ist eine absolute Macherin zum Beispiel. Und da würde ich gerne fragen, how did you do it?
Mhm. Okay, Olena, vielleicht rufe ich dich an und frage dich hier im Podcast. Ich habe ja gehört, dass du vielleicht an einem Podcast arbeitest.
Ich arbeite auf jeden Fall an einem Podcast. Wir haben auch schon die erste Folge gedreht. Und das ist auch pretty funny. Und das sind die Stories, die ich halt auf gar keinen Fall erzählt habe irgendwo. Und das sind halt so verrückte Stories, in die ich auch selbst involviert bin.
Ja.
Erste Folge mit meiner besten Freundin gedreht, Ajem. Und sehr, sehr lustig.
Ich kann es kaum erwarten. Und Sibi, danke, dass du hier warst, mein Schatz.
Ey, so gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und ich möchte auch in deinen Podcast. Tschüss.
Ich lade dich ein auf eine Folge.
Dankeschön.
Okay.
Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididitit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und Julep. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn, und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen heute in diesem Podcast, liebe Sübi.
Ich habe mich auch auf dieses Candlelight-Dinner ganz...
Ist das Sübi oder ist das Sübi?
Sübi.
Hm. Das fragt mich nämlich immer.
Ey, ich war mal im Französischunterricht. Es war so Dings. Er hat so Checkliste gemacht, wer anwesend ist. Und dann sagt er so... Oh, mal diese französischen Namen. Ich so, ich wusste, ich ja. Aber, hä? Zübeit? Wow.
Wow.
Das habe ich auch nicht gehört. Also, das war krass.
Geil.